Allen herzlich willkommen bei meinem Podcast Mission Projekt Erfolg, Projekte einfach rocken. Und zwar geht es hier immer darum, um halt von einem Impuls von euch drüber zu reden und zu sehen, hey, okay, wie kann ich das in meinem Projekt mit einbinden? Was kann ich mitnehmen, um halt mein Projekt zu rocken und erfolgreich zu Ende zu führen? Dieser jetzige Impuls kommt von Chris. Und da erst nochmal lieben Dank dafür von dir, Chris. Der Impuls ging diesmal um das Wort Fehlerkultur. Wir werden in diesem Podcast uns anschauen, was ist Fehlerkultur überhaupt? Was sollte ich dafür machen? Was sollte ich auf alle Fälle vermeiden? Und wir holen uns aus der aktuellen Zeit ein ganz bekanntes Beispiel, das du vielleicht auch schon gehört hast. Aber das nehmen wir als mal als Benchmark oder als Baseline. Und du wirst drauf kommen, was man tunlichst nicht machen sollte. Und da steigen wir heute ein. Stell dir mal vor, du sitzt in einem Flugzeug und das ist gerade frisch durchgestartet. Du bist auf dem Weg in die Richtung Himmel, du bist ja wieder auf dem Weg zur Arbeit oder zu deinem Holiday oder zu deinen Liebsten und sitzt schön bequem, fest angeschnallt in deinem Sitz und auf einmal macht es einen Riesenkrach, es gibt lautes Getöse und du schaust nach links und da ist auf einmal ein Loch mitten im Flugzeug. Das klingt Wahnsinn, oder? So erging es den Passagieren am 5. Januar 2024. Ja, im Alaska Airlines Flug AS1282. So. Und dieses Geschehen, ja, ging zum Glück gut aus. Ja, es wurde zurückgeflogen und alle kamen mit dem Leben davon. Davon konnten aber die Leute halt nachträglich nur von träumen. Ja, Oktober 2018 stürzte halt eine Maschine. Und zwar reden wir immer von dem gleichen Typ, das ist die Boeing 737 MAX, ja, in Indonesien ins Meer, 189 Tote. Danach folgten im März 2019 in Äthiopien 157 Tote, ja, inklusive True, die gleiche Maschine, also halt der gleiche Typ, 737 MAX von Boeing. Das ist nur, oder dies sind nur drei Beispiele für Vorkommnisse und Katastrophen, die sich in den letzten Jahren bei Boeing wie eine Baseline durchziehen. Und nun fragt man sich, Moment mal, Boeing, die haben noch total tolle Flugzeuge, innovative Flugzeuge, sichere Flugzeuge gebaut. Das stimmt, aber in den letzten Jahren hat sie da einiges getan. Von den Experten her wird sogar schon beschrieben, dass hier seit Jahren ein anhaltender kultureller Verfall bei Boeing sozusagen zu beobachten ist. Und wir sind ja gerade beim Thema Fehlerkultur. Kultur, Kulturverfall, Fehler, abstürzende Maschinen. Ich glaube, wir können hier zusammen einige Sachen aus diesem Punkt lernen. Aber nochmal wieder zu unserem Thriller, ja, bei Boeing. Der erreicht jetzt mittlerweile am 19. März 2024 einen, ja, man könnte schon sagen, einen dramatischen Höhepunkt, ja, in dem sozusagen der QA-Manager John Barnett, der als Whistleblower halt mit Aussagen wollte, mit einer Schussverletzung in seinem Zimmer gefunden worden ist. Es wird immer noch gerade untersucht, ja, ob es sich um Mord oder um Selbstmord handelt. Also von Selbstmord wird gerade ausgegangen, aber auch Mord ist jetzt gerade nicht auszuschließen. Hey, wie verrückt klingt das denn? Ja, abstürzende Flugzeuge, QA-Manager, die aussagen wollen und die dann auf einmal in den Tod gehen. So, natürlich geht es bei unserer Software oder bei der Softwareentwicklung, bei den meisten Projekten, um die wir uns kümmern, ja, in der Softwareentwicklung als Projektleiter mit dem Team, ja, nicht darum, dass unsere Konsequenzen gleich Tote bei Flugzeugabstürzen sind. Ja, da geht es um E-Commerce oder Business oder Business-Automatisierung. Ja, aber es kann ja auch zum Beispiel sein, dass du jetzt gerade diesen Podcast hörst und du bist gerade bei der Automatisierung von Autos oder Fahrzeugen der neuesten Generation. Und auch hier, ja, geht es um ein bisschen mehr, als dass halt ein Website-Teaser falsch angezeigt wird. Aber selbst wenn es nur, in Anführungszeichen, nur eine Business-Anwendung ist, ja, und du bringst Fehler raus, die einen wirklich einen Impact haben können, dass halt am nächsten Tag Leute nicht arbeiten können, hey, dann machst du einen richtigen Impact auf das Business. Und das hat Kosten. Und diese Kosten können die Menschen mal führen, und das habe ich an einigen Stellen, in einigen Projekten halt hautnah miterleben können oder halt auch von anderen Kollegen halt mithören können, dass halt schlicht und ergreifend dann entweder das Team nicht mehr da ist, was es sozusagen halt verschuldet hat, oder auch die ganze Abteilung einfach nicht mehr da ist, weil ein Projekt komplett, nehmen wir mal das Wort hier auch an der Stelle, gecrashed ist. So, und was du zum Thema Fehlerkultur halt mitnehmen kannst, ja, da gehen wir hier drauf ein und wir gehen auch immer wieder auf den Fall Boeing hin, um sozusagen halt eine Referenz zu haben, sorry Boeing, wie man es gerade an der Stelle nicht machen sollte, ja, und was du da für dich mitnehmen kannst. Zum Thema Fehlerkultur starten wir als allererstes mal bei deinem Grundsatz. Den kannst du dir immer wieder mal ins Gedächtnis holen, wenn du mit einer Tasse Kaffee kurz dabei bist, in den Infight oder in den Trouble einzusteigen. Und zwar kannst du damit anfangen, dass du halt drüber nachdenkst, und zwar folgendes: Fehler können jederzeit, überall, von jeder Person, überall im Prozess auftreten. Dass dir von vornherein als aktives Erwartungsmanagement, möchte ich es mal so formulieren, dich von vornherein bewahrt, dass du blind irgendwo reingehst und denkst, hey, es passiert nichts, das geht schon alles gut, ich muss gar nichts tun, das geht schon, es reicht ja nur, wenn ich die Anforderung aufnehme und ja, hey, per Zauber, ja, wird alles richtig verstanden, per Zauber habe ich die Anforderungen richtig aufgenommen und es wird richtig entwickelt und hey, das funktioniert alles super. So, und dafür gilt es sich zu bewahren, weil Grundsatz Nummer 1, Fehler können jederzeit überall von jedem passieren. So, das ist normal, it's human business, baby. Du hast erstmal grundsätzlich 3 Möglichkeiten, auf Fehler zu reagieren oder damit umzugehen. Das allererste ist, du vermeidest Fehler. Das zweite ist, Fehler können immer passieren, wir erinnern uns, Fehler zeitnah erkennen und korrigieren. Das nächste ist, toleranter Umgang mit Fehlern, wenn sie dann doch irgendwo auf Produktion auftauchen können. Widmen wir uns der Strategie der Fehlervermeidung. Und zwar geht es als allererstes, in welchem Rahmen es sich befindet. Wie gut kann ich Fehler vermeiden? Und das setzt der Rahmen. Und hier gibt es auch ein wunderbares Sprichwort aus dem Englischen: Fast, good and cheap, take 2 of them. Also auf gut Deutsch: schnell, gut und billig. Ja, du kannst nur wählen, 2 davon auswählen. Ja, du kannst nicht alles 3 haben. Du kannst es nicht schnell, gut, also gute Qualität, ja, also ohne Fehler, und billig haben. Ja, es geht nicht zu dritt. Ja, und jetzt nehmen wir uns nochmal wieder Boeing halt an. Bevor, und das ist ein Teil, den ich halt in der Intro gerade nicht gesagt habe, 1997 gab es einen Merger zwischen Boeing und McDonald's Douglas. War das richtig ausgesprochen? McDonnell Douglas? Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn das falsch war. So, und hier an dieser Stelle wurden 2 Unternehmen zusammengeführt, die 2 unterschiedliche Kulturen hatten. Und Boeing war grundsätzlich eher ingenieurs- und qualitätsgetrieben, während McDonnell Douglas eher profit- und kostensenkend unterwegs gewesen ist. Also hier waren, wenn ich die 3 Dinger nochmal wieder nehme, Boeing bei, sage ich jetzt mal, auf alle Fälle bei gut, fast kann ich nicht beurteilen, aber nicht cheap. Und McDonald's Douglas war, wenn man sich halt auch einige Geschichten mit den Passagiermaschinen ansteht, die halt nicht fliegen durften und auch zu mehreren hunderten Toten geführt haben, ja, vor diesem Merger, hat sich definitiv cheap und fast verschrieben. Das mag vielleicht bei einzelnen Flugzeugen nicht der Fall gewesen sein, aber halt bei bestimmten Passagiermaschinen war das auf alle Fälle der Fall. So, und nach dem Merger hat die Kultur nicht von Boeing gewonnen, ja, in dem neuen Konstrukt Boeing, sondern eher, sage ich jetzt mal, mit der neuen Führung von McDonnell und Douglas. Das heißt also, es gab Leitsprüche wie More with Less. So, das geht definitiv auf das Sheep sozusagen hinaus. Und was wir jetzt gerade sehen können, ist, dass halt das neue Boeing, möchte ich es mal so formulieren, nach 1994 sich einen Rahmen ausgesucht hat und hat Folgendes gewählt, und zwar nämlich Sheep und Fast. Und naja, you can only take 2 of them. Das Good ist dann definitiv auf die Strecke gekommen. Egal, was du danach dann sozusagen baust, wenn der Rahmen so gesetzt ist, ja, dann bist du sehr limitiert, um halt auf gut zu kommen. Das muss dir halt klar sein. Wenn dieser Rahmen nicht gesetzt ist, stell dich dafür ein, dass du diesen Rahmen bekommst. Kannst du dich einen zweiten Rahmen kümmern? Und zwar geht es um, ich nenne es mal, proaktives Fehlermanagement. Es ist nicht eins zu eins das, was wir als Risk Management sehen. Also Risiken identifizieren, Maßnahmen ergreifen. Aber grundsätzlich kommt das der ganzen Sache ziemlich nahe. Und zwar kannst du schon im Vornherein, a priori, mit dem Team zusammen sehen, hey, was haben wir denn für Fehlerquellen, die uns auf alle Fälle, sage ich jetzt mal, blühen. Und zwar bei der Softwareentwicklung kann zum Beispiel bei der Anforderungsanalyse, kann ich den Stakeholder falsch verstehen. Ich kann ihn falsch protokolliert haben. Ich kann die Stories falsch, also wenn ich halt Stories halt angelegt habe für die Entwicklung, für die Anforderungsaufnahme, kann ich die Stories halt falsch formuliert haben. Ich kann dort Inkonsistenzen drin haben in den Akzeptanzkriterien. Dann geht's weiter, dann bin ich bei der Entwicklung. Ich kann diese ganzen Story, selbst wenn die Akzeptanzkriterien schön geschrieben worden sind, kann ich sie falsch verstanden haben und kann sie dann falsch umsetzen. Oder ich habe sie richtig verstanden und möchte sie auch richtig umsetzen, aber ich baue Fehler in den Code ein, dass halt diese Bedingungen halt gar nicht vernünftig greifen können und dort Fehler entstehen. Also du merkst, diese Kette, ja, die sich dort abspielt, die kann ich einmal durchdenken und sehen, welche Fehler können passieren und kann mir vorher überlegen, okay, wie kann ich dieser ganzen Sache entgegensetzen, diesem einzelnen Fehler und was kann ich halt machen als Ritual oder als Gegenmaßnahme, dass dieser Fehler nicht auftritt. Das würde ich als proaktives Fehlermanagement machen. Und das machst du mit dem Team zusammen. Und dann hast du auch eine Baseline, von der du auch sagen kannst, okay, diese Maßnahmen haben wir gemacht, ja, aber die haben nicht viele Auswirkungen. Oder wir haben diese Maßnahmen gemacht, aber dadurch, dass da eigentlich nicht viel passiert, ja, Achtung, das könnte trügerisch sein, vielleicht passiert da nichts, weil du da ein gutes Fehlermanagement hast, könnte ich vielleicht darauf verzichten und das kann ich zur Disposition stellen. Oder wir haben hier einen Fehler, der taucht immer wieder auf. Jedes Deployment, der gleiche Soße, ja, morgens startet dann halt der Server nicht richtig durch, ja, und wir stoppen das Business, ja, immer wieder regelmäßig taucht das auf, obwohl wir da echt eine Maßnahme halt haben, ja, das ist halt die Maßnahme Quatsch, ja, da musst du halt ran, ja, und halt wieder zusammen mit dem Team eine Lösung entwickeln, wie du gegen diesen einen Fehler, der immer wieder auftritt, der dir immer wieder ins Gesicht springt, sozusagen reingehst. Und wenn du das auch nochmal transparent machst und verschriftlichst, dann hast du auch den Vorteil, dass du halt mit dieser Baseline immer wieder drüber gehen kannst, ja, und durchgehen kannst, was kann ich daran verbessern, um Fehler zu vermeiden, in einem, auch wichtig, die Balance zu finden, zu einem adäquaten Aufwand, ja. So, da sind wir gerade so ein bisschen, sage ich jetzt mal, transparent machen. Das bringt mich, also uns, zum nächsten Punkt, ja, Checklisten, wir halt, und dann nehme ich mal wieder dieses Flugzeugbeispiel mit Boeing. Bevor ich starte, geht das Team oder geht die Crew Checklisten durch, damit sie wissen, ich habe alles gemacht, damit ich startklar bin. Und genau das Gleiche machst du auch in deinem Projekt. Du hast für solche Standardsachen, für den Fall, dass irgendetwas vergessen werden könnte, hast du Checklisten. Ganz einfach, du machst zum Beispiel eine Sprintplanung und auch hier hast du eine Checkliste, weil es gibt nichts Blöderes, wenn ihr halt nach der Sprintplanung, ich habe mal gehört, dass es mal passiert, von so einem Freund, dass das wunderbar geplant worden ist. Ich habe die Velocity genommen, wir hatten vorher die User Stories, haben wir geschätzt. Ja, wir haben den Sprint wunderbar zugewiesen. So, im Nachhinein, am nächsten Tag fiel zwei anderen auf. Ja, da und da habe ich ja Urlaub. So, das heißt, die Kappa für diesen Sprint war gar nicht richtig berücksichtigt. Man ist von der Vollkappa ausgegangen. Das war ein Fehler. Und zwar war die Sprintplanung eigentlich Murks. So, und dieser handwerkliche Fehler, der hätte mit einer Checkliste wunderbar abgefangen werden können. Das wurde auch im Nachhinein eingeführt, ja, damit das bloß nicht, sage ich jetzt mal, das nächste Mal bei 12 Leuten, mal wieder jeder von den 12 Leuten halt vergisst, ja, und man dann nicht nochmal nachjustieren muss. Das ist ein Punkt, wo dir halt bei solchen immer wiederkehrenden Sachen, die immer wieder da sind, dass du halt Checklisten durchgehen kannst. Auch für Live-Deployments. Checklisten durchgehen. Was wird deployed? Was muss ich bedenken? Wo muss eventuell irgendwie der Datenbank vorne was eingerichtet werden? Müssen Settings besonders gesetzt werden, wenn ich so teilautomatisierte Deployment-Prozesse halt habe? Dass halt immer dort der Faktor Mensch nichts vergessen kann. Ja, hier ist ganz wichtig, diese Checklisten und Rituale mit drin zu haben. Dann kommen wir zum Thema Fehler vermeiden. Das ist ganz wichtig. Und zwar Check and Balance oder im Deutschen das antiquierte Wort Gewaltenteilung. Ja, obwohl mir ehrlich gesagt Check and Balance besser gefällt. Hier baust du definitiv zwischen unterschiedlichen Rollen, zwischen unterschiedlichen Personen, ja, ein Gegengewicht auf, ja, aus unterschiedlichen Perspektiven. Und zwar zum Beispiel der Product Owner erstellt die Stories. Also er ist sozusagen halt mit der Perspektive des Was unterwegs, also was soll entwickelt werden. Auf der einen Seite habe ich aber das Dev-Team. So, und die sollen das ja umsetzen. So, das heißt, das Dev-Team ist stark interessiert, dass die Anforderungen vernünftig durchdefiniert sind. Und hier habe ich automatisch ein Check of Balance. Das heißt also, ich schmeiße nicht einfach nur als Product Owner meine Anforderungen rein, sondern das Team checkt das auf alle Fälle durch, ob diese Story, ja, Definition of Ready wäre jetzt so ein Schlagwort, ja, ob ich diese Anforderung als Dev-Team überhaupt übernehmen kann. Hier an dieser Stelle habe ich schon wieder eine so eine Art, in der Projektleitung ist damit was anderes gemeint, aber ich würde mal das Wort Quality Gate benutzen. Ja. Hier an dieser Stelle habe ich so eine Schnittstelle, so eine Brücke, ja, so ein Tor, wo das durchgehen muss. Und hier habe ich zwei Parteien, die sich gegenseitig challengen, dass das wirklich richtig ist und dass das überhaupt Sinn macht. Ja. Das Gleiche passiert auch mit, auch wie das nächste Stichwort Definition of Done, wann ist wirklich etwas richtig fertig, damit ich das auch in der Review dann halt zeigen kann und sagen kann, ja, okay, das vollführt die Akzeptanzkriterien. Auch hier wieder ist das Dev-Team, was halt beweisen muss, dass die Akzeptanzkriterien erfüllt wird. Auch hier habe ich wieder unterschiedliche Rollen und Check of Balance. Die Entwickler werden nicht 1:1, ja, die Sachen halt auf Prot stellen, sondern hier an der Stelle gibt es wieder eine andere Partei, die hier für die Balance sorgt und für das Checking der Ergebnisse sorgt. Das heißt also, dass du für diese Fehlervermeidung ganz viele Stationen und unterschiedliche Parteien hast, die diese Durchläufe der Software innerhalb des Prozesses immer wieder gegenseitig checken. Wenn Check und Balance nicht richtig funktioniert, können wir uns nochmal in dem Beispiel von Boeing nochmal halt anschauen. Dort ist es der Fall gewesen, dass ja Fehler passieren können, auch bei der Boeing. Ich habe aber eine übergreifende Organisation, die FAA, die für die Flugsicherheit und auch für die Kontrolle dieser Konzerne und deren Produkte verantwortlich ist. Nun gibt es eine bestimmte Sache, weil die FAA nur halt nicht so dick besetzt ist oder aus vielleicht noch anderen begleitenden Gründen, konnten die Konzerne selber für die FAA sich selber kontrollieren. Ja, ihr habt richtig gehört. Also Leute von der Boeing haben für die FAA die Boeing kontrolliert. So, dann merkt man ja schlicht und ergreifend, da ist in der Hinsicht nicht richtig Check of Balance zwischen Boeing und der FAA gewesen und die Leute, die dort gearbeitet haben, waren in einem Interessenskonflikt. Innerhalb des Projektes, ja, werden die Leute, die halt dieses Check und Balance halt haben, müssen halt in unterschiedlichen Rollen haben, müssen in unterschiedlichen Rollen sein. Und wenn sie halt auf Fehler oder produktionshinderliche Fehler sozusagen stoßen, müssen sie auch den Rahmen und das Mandat bekommen, dass halt dort an dieser Stelle halt gestoppt bzw. nachgearbeitet wird. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil, den ich mit euch teilen möchte, wenn es um das Thema Fehler vermeiden geht. Das nächste Wort klingt jetzt ein bisschen nach einer Yoga-Stunde mit Ingwertee, aber es ist ein ganz wichtiges Wort. Und zwar ist das Wort Achtsamkeit. Man könnte auch sagen Sorgsamkeit. Was ist damit gemeint? Natürlich können Fehler passieren. Damit aber individuelle Fehler vermindert werden, sollte jeder die Möglichkeit haben, oder ich sage es mal andersrum, sollte jeder achtsam seine Tätigkeit machen, konzentriert seine Aufgabe lösen, konzentriert denken und refinen können, also die Konzeptionserstellung machen können. Ein Entwickler sollte in Ruhe diese Sachen halt durchprogrammieren können und achtsam schauen können, um Fehler vermeiden zu können, um nachzudenken, habe ich das jetzt richtig gemacht? Ist jetzt der Abfang von Ausnahmebehandlungen wie Exceptions abfangen oder das Validieren, ist die Validierungslogik richtig, dass dort der Entwickler innerhalb seines Rahmens achtsam und sorgsam das durcharbeitet, damit er halt, das klingt jetzt ein bisschen antiquiert, ein gutes Gewerk abgeben kann, ja, guten Gewissens. So, und was in der Führung wichtig ist, dass den einzelnen Personen auch der Rahmen für diese Sorgsamkeit und Achtsamkeit gegeben wird. Ich kann das zwar predigen, aber wenn ich, ne, da sind wir wieder bei Fast, Good und Cheap, die ganze Zeit auf das Gaspedal drücke, ja, dann gebe ich nicht den Rahmen für diese Achtsamkeit und dann wird die halt da auch an der Stelle nicht erfolgen. So, und diesen Rahmen muss ich hier an dieser Stelle setzen, dass die Entwickler am besten in einem Flow durcharbeiten können und gute Qualität abliefern können. Kommen wir zu der zweiten Strategie, wenn es um Fehler geht, und zwar Fehler schnellstmöglich entdecken, so früh es geht, und dann zu korrigieren. Wann darf ein Fehler nicht auftauchen? Bei Softwareprojekten ist es aus meiner Sicht immer dann, wenn der Ad-Nutzer auf der Produktionsumgebung draufschauen kann, das System nutzen kann und damit interagieren kann. In dem Moment wären natürlich die Fehler sichtbar. So ähnlich wie wenn das Flugzeug ausgeliefert wird und man damit fliegen kann. Ab dem Moment wird es kritisch. Solange der Flieger noch im Hangar ist und, nehmen wir mal das Beispiel von gerade, die notwendigen Bolzen oder Haltevorrichtungen für diese Notfalltür fehlen, naja, hat es noch keinen Impact. Wenn das Ding fliegt, naja, dann hat es halt den. In der Softwareentwicklung haben wir, was den Entwicklungspart angeht, ein, ja, ich würde mal sagen, mehr oder weniger schon ein standardisiertes Verfahren, was grundsätzlich eigentlich jedes Projekt einsetzen sollte, dass ich unterschiedliche Umgebungen habe. Ich habe einmal die eigene lokale Entwicklungsumgebung. Ich habe, dann kommt danach eine integrierte Testumgebung, wo die Stände aller Entwickler aufgespielt werden und ich sie dort durchtesten kann, mit Integrationstests zum Beispiel oder mit einzelnen Funktionstests. Hier würde ich aber jetzt, was das Testen oder die Testen angeht, nicht zu tief reingehen, weil das eigentlich schon fast ein eigener Podcast für sich ist. Dann habe ich danach die QA-Umgebung, wo ein QA-Team, Achtung, ja, du solltest dann noch ein QA-Team haben oder du solltest jemanden im Team haben oder mehrere, die dann halt auch nochmal zusätzlich auf der QA-Umgebung testen. Es sollte dann nicht nur rein der Product Owner sein, der halt schaut, ob seine Akzeptanzkriterien dann irgendwie da sind, sondern halt auch jemand, der das testet, dass das halt nicht nur irgendwie da ist, sondern halt auch, ob es unter bestimmten Varianten halt auch einfach bricht und Fehler produziert. Ne? Wir rennen uns an die Tür, ne? Guck mal, die Notausstiegstür ist da, ja, supi, ja, das reicht nicht, ne? Da muss man halt reingehen und testen, ja, okay, das Ding ist fest, ah, nee, da fehlt nichts, okay, super, alles klar. So, und dann, erst dann, wenn ich dort auf mehrere Lampen grün habe, ja, dann kann ich erst in die Produktion halt reinsteigen. So, das mehr oder weniger Usus. Der nächste Punkt, das sind halt auch so Kleinigkeiten, die halt man mit reinbringen kann. Ich habe zum Beispiel einen Workshop mit den Stakeholdern. So, und dann plappert mal lustig eine Stunde und danach setze ich dann irgendjemand hin und holt sie aus dem Gedächtnisprotokoll und schreibt dann irgendwelche User Stories. Das wird nicht funktionieren. Auch hier werden sicherlich, gehen wir davon aus, es können Übertragungsfehler, es können Fehler passieren. Der Stakeholder hat es vielleicht so gesagt, aber er hat es anders gemeint. Er hat es zwar so gesagt und so gemeint, aber der andere hat es nicht richtig verstanden. Erst ein Protokoll und am besten, ja, es wird mitprotokolliert, wenn halt alle im Workshop da halt zuschauen können und auch das Ergebnis gemeinsam sehen können, ja, wird erstellt, damit das halt auch festgehalten werden kann. So, nicht, dass man halt wieder Paperware erzeugt, das soll schlicht und ergreifend, ne, es kann Fehler passieren. Und ich habe das aber mitprotokolliert und kann es auch am nächsten Tag, in einer Woche später immer wieder hervorholen, ah, was war denn da nochmal in dem Workshop, was ist da passiert? Auch wieder Fehler sehen, wenn sie und sie korrigieren, bevor sie eine Auswirkung halt haben. Natürlich wird dieses Protokoll auch handwerklich nochmal an jedem verschickt, ja, damit jemand sagen kann, ja, nee, das hast du da geschrieben, aber ich habe das eigentlich anders gemeint. Ne? So, es geht ja nicht darum, eine Beweiskraft des letzten Meetings zu haben, sondern nochmal Raum zu geben für Korrekturen, was er halt bearbeitet und dann halt ins Protokoll reingewandert ist. Das sind viele so Kleinigkeiten, die du halt mit einbauen kannst, dass du immer wieder kleine Zyklen drin hast, ein Ergebnis wird produziert, Check and Balance, eine anderen Seite geben, zum Gegenchecken und einen Fehler korrigieren. Und das machst du handwerklich an ganz vielen Ecken innerhalb dieses Prozesses, dass halt von der Idee dann zur Anforderung, dann zur User Story, dann bis zur Entwicklung, Test und das geht dann auf Pod sozusagen durchgehen kannst. Kommen wir zur dritten Fehlerstrategie, um mit Fehlern umzugehen. Du hast alles richtig gemacht. Du hast den richtigen Rahmen gesetzt zum Thema Fehler vermeiden. Fast, Good und Cheap hast du natürlich im Kopf. Dann bist du natürlich beim proaktiven Fehlermanagement mit dabei. Du hast überall Check und Balance eingebaut, da wo es halt geht. Du hast ein System aufgebaut, dass du Fehler schnell korrigieren kannst, weil du sie schnell entdeckst. Aber trotzdem, es können immer noch Fehler passieren. So, und hier geht es darum, halt das System, was halt erstellt wird, fehlertolerant zu bauen. Oder man könnte es nochmal anders sagen, das System muss robust sein gegenüber Fehlern. Wenn wir uns nochmal wieder Boeing holen oder Boeing uns ins Gedächtnis holen, ja, dann gab es halt einen Punkt, der sehr signifikant gewesen ist. Und zwar würde für die Maschinen, die halt umgebaut worden sind, bei der 737 MAX, die hat neue Triebwerke bekommen und da zu bestimmten Steilwinkeln oder bei einem bestimmten Anstellwinkel der Maschine hat es Probleme gegeben, dass halt die Maschine absacken konnte. Ich bin jetzt kein riesengroßer Luftfahrtsexperte. Wenn hier dazu jemand im Detail noch was ergänzen will, gerne in den Kommentaren, ja. So, ich gebe das erstmal so wieder, wie ich es verstanden habe. So, damit dieses nicht passieren kann, ja, wurde das sogenannte MCAS oder MCAS-System in die Boeing eingebaut. Das bedeutet eigentlich schlicht und ergreifend, wenn die Maschine zu steil nach oben angezogen wurde, dann wurde von hinten vom Leitwerk, hau mich tot, gegengesteuert, dass halt die Maschine wieder, sag ich jetzt mal, einen flacheren Flugwinkel eingenommen hat, der nicht mehr im kritischen Bereich drin ist. So, muss man sich natürlich vorstellen, ich bin Pilot, ich fliege das, ich steuere das Ding nach oben, so, und auf einmal fängt die Kiste halt an, nach unten abzusacken. Abgesehen davon, dass hier Boeing noch andere handwerkliche Fehler in der Kommunikation mit dem Kunden gemacht hat, nach dem Motto, sowas gibt's gar nicht. Das fliegt sich so wie vorher. Das ist sozusagen völliges vollkommen Versagen und auch noch im Bereich der Außenkommunikation mit dem Kunden. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Wo ich aber drauf eingehen möchte, ist, dass dieses MCAS-System, dass es draußen vorne am Flugzeug einen Sensor gibt. Und dieser Sensor nimmt auf, in welchem Winkel sich dieses Flugzeug gerade befindet. Und daraus berechnet es sozusagen diesen Winkel, ob es gegensteuern muss oder nicht. So. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Das Ding hängt draußen, es ist ein Anbauteil, draußen am Flugzeug. Und das gibt es nur einmal. Und wenn dieses Bauteil ausfällt, funktioniert auch das MCAS nicht mehr richtig. Und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, das kann dann halt im dümmsten Fall richtig große Probleme bereiten. Und das MCAS hat im Verlauf zu großen Problemen geführt. So, dann kommen wir nochmal wieder auf Softwareprojekte oder Softwareprodukte zum Tragen innerhalb unserer Projekte. Und hier an dieser Stelle überlege schlicht und ergreifend, was ist bei dir dein MCAS? Was sind Sachen, wo du Redundanzen brauchst, wenn das eine ausfällt, dass etwas anderes greifen kann? Wenn zum Beispiel bei der Datenannahme du einen Microservice halt hast, um halt ein Beispiel zu nehmen, und der läuft fröhlich nur als eine Instanz, und wenn er halt ausfällt und da ist nichts da, was halt einen zweiten Service halt mit hochfährt, automatisiert, oder ein zweiter schon von vornherein hochgefahren ist und halt seine Arbeit übernehmen kann, ja, überlege schlicht und ergreifend, was sind die business-kritischen Pfade und wo brauchst du Redundanzen. Das ist zum Beispiel halt eine Möglichkeit, um Systeme bewusster und fehlertoleranter zu bauen. Abschließend möchte ich noch einen wichtigen Punkt ansprechen, der zum Thema Fehlerkultur gehört. Und zwar möchte ich mit einem Extrem anfangen. Und zwar eine Kultur, die du definitiv vermeiden solltest. Und zwar geht es hier an der Stelle die Kultur des Schweigens. Diese Kultur des Schweigens hat ein riesengroßes Problem. Wenn du eine Kultur des Schweigens hast, wo keiner sich traut, den Mund aufzumachen, dann hast du folgendes Problem. Du wirst nicht über Fehler informiert. Das heißt, wir haben so ein bisschen, sind im Mädchen des Kaisers neue Kleider. Das heißt also, in dem Märchen ist ja der Kaiser nackt, aber keiner traut es sich, diesem Kaiser zu sagen, dass er vergessen hat, was anzuziehen. Im Endeffekt läuft er dann halt ja nackig in der Gegend rum, weil es ihm keiner erzählt. So, diese Kultur möchtest du definitiv vermeiden. Sobald diese Informationen nicht im Fluss sind, was nicht funktioniert, wenn nicht offen gesprochen wird, dann kannst du auch keinen Fehler beheben und dann geht die Boeing schlicht und ergreifend mit all ihren Macken halt aus das Flugfeld, mit all ihren Konsequenzen. Das könnte auch in deinem Projekt passieren. Wie kannst du diese Kultur, und ich mache das mal, sage ich jetzt mal, andersrum, wie kannst du diese Kultur aufbauen? Na, es ist eigentlich relativ einfach. Irgendjemand meldet irgendetwas, meldet einen Fehler oder sagt, wir sollen das besser machen oder sonst was und du gehst sofort persönlich rein. Du gehst sofort rein, greifst die Person an, nimmst sie mitten im Meeting auseinander, was er sich denn traut, das zu sagen, das ist ja unprofessionell, er soll mal an die Ziele denken und so weiter und so weiter. So, sobald du dort das immer wieder und immer wieder machst und immer wieder auch mit allen Leuten machst, ja, ist auch ganz wichtig, nicht nur mit einem, ja, sondern das machst du mit dem ganzen Trupp. So, dann bekommst du eine wunderbare Kultur des Schweigens. Ja, wie dir natürlich jetzt auffällt, ist, du bist dann natürlich wesentlich schlauer. Ja. Das Gegenteil ist natürlich dann auf der anderen Seite richtig. Leute ermutigen, sie ihre Meinung zu sagen. Leute ermutigen, ihre Einwände mit einzubringen. Leute ermutigen, Sachen zu sagen, die ihnen aufgefallen sind und die dann halt geregelt aufzunehmen, wenn zum Beispiel ein Bug auffällt oder sonst irgendetwas, ja, dass das sozusagen halt behoben werden kann. Das kann dann halt auch im Lauf, entweder wird das im Lauf gleich sofort mitbehoben oder wenn es ein größeres Ding ist, wird das auf alle Fälle mitprotokolliert und kommt ab ins Backlog zum Beispiel halt rein. So, das heißt also hier an dieser Stelle kannst du diese Kultur in der Hinsicht zum Positiven drehen, dass die Leute offen sind, damit du halt weißt, wo irgendwo was passiert ist, um auf diese Fehler zu reagieren. Und ganz wichtig, diese kulturellen Fehler sind auf alle Fälle Führungsfehler. Das heißt, hier an dieser Stelle stinkt der Fisch vom Kopf her. Das heißt, wenn jemand in der Führung beteiligt ist, wie du zum Beispiel als Projektleiter, Product Owner, Scrum Master, aber halt auch selber, wenn du Teil des selbstorganisierten Teams bist, ja, hier an dieser Stelle steht jeder in der Verantwortung, diese Kultur zu drehen, seine Kollegen mit reinzubringen, dieses bitte das eine auf alle Fälle lassen, ja, damit ist schon ganz viel gewonnen, ja, und andere Leute zu ermutigen, ihre Stimme zu erheben und offen zu sein, was ihnen aufgefallen ist. So, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen zum Thema Fehlerkultur. Chris, ich hoffe, das Thema wurde für dich vollumfänglich zum Thema Projekterfolg untersucht oder sich angeschaut. Wenn ihr natürlich, ne, da sind wir sozusagen Idiot und Dogfug, wenn dir selber auffällt, da und dort, Stefan, da hast du einen Fehler gemacht, ne, dann natürlich gerne Feedback an mich. Wenn du ein Detail gefunden hast, was du anders siehst, ja, dann schreib mir das bitte genauso wie deine Korrekturen rein, damit ich das nächste Mal halt berücksichtigen kann. Und sollte dir für einen nächsten Podcast ein Topic einfallen, worüber du hier ganz gerne was hören möchtest, dann schick mir das auch ganz gerne. Meinen Kontakt packe ich dir in die Shownotes rein und kannst du mich gerne dazu jederzeit korrigieren. Ich bedanke mich und tschüss, mach's gut.